Ja, schönen Dank. Hallo von mir. Mein Name ist Günter Schicht. Ich freue mich, dass ich heute hier in Trier sein darf, um zu einem für mich wichtigen, für uns wichtigen Thema eine Veranstaltung zu machen. Bitte zunächst um Entschuldigung. 5 Minuten Verzögerung haben ausgereicht, um 1 Stunde 15 Minuten insgesamt am Ende es werden zu lassen. Also ein Zug hatte 5 Minuten Verspätung und dreimal musste ich umsteigen. Ich will nicht weiter darüber reden. Ich will es vergessen. Ja, ich bin von Hause aus auch Polizist. War bei der Bereitschaftspolizei. Ich war bei der Schutzpolizei. Ich habe Kriminalistik studiert. Ich habe bei der Kripo gearbeitet, Sachbearbeitung gemacht, kleine und mittlere Kriminalität. Ich habe dann bei der Polizei Forschung gemacht, überwiegend an der Schnittstelle Kriminalistik, Psychologie. Habe dann in der Polizei nicht mehr die Perspektive gehabt, die ich gerne haben wollte. Die Perspektive, die man mir in der Polizei anbot, Verwaltungslaufbahn, war nicht meine. Und ich habe versucht, außerhalb der Polizei meinen Weg zu gehen und bin seit Anfang der 90er Jahre selbstständig. Zum einen mit Forschungsvorhaben, zum zweiten mit Erwachsenenbildung, zum dritten mit Beratung. Ich habe noch mal eine Ausbildung zum systemischen Berater gemacht. Mitte der Tausender Jahre habe ich einen Auftrag bekommen vom Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin. Also ich habe verschiedene Forschungsvorhaben in der Zwischenzeit realisiert, darunter auch nach wie vor in Kooperation mit der Polizei, unter anderem Anfang der 90er Jahre für das Bundeskriminalamt zur Gewalt im Polizeialltag. Ja, dann eben Mitte der Tausender Jahre einen Auftrag des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Sie suchten jemanden, der ein Thema bearbeitet, Menschenrechtsbildung für die Polizei. Das Deutsche Institut für Menschenrechte, die nationale Menschenrechtsinstitution, die in Berlin existiert, hat als eine Zielgruppe eben auch die Polizei. Und sie wollten sehen, was macht denn die Polizei an Menschenrechtsbildung bereits. Dafür habe ich halt den Auftrag bekommen. Am Ende kam diese Studie bei raus, kleiner Werbeblock an der Stelle, Menschenrechtsbildung für die Polizei, können Sie auch oder könnt ihr auch runterladen als PDF von der Seite des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Und ich habe auch noch ein paar Exemplare da. In diesem Zusammenhang bin ich stärker in Kontakt gekommen mit dem Thema Menschenrechte, Menschenrechtsarbeit, letztendlich natürlich auch mit einer Organisation wie Amnesty International. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausbreiten und in zu vielen Einzelheiten mich ergehen, aber letztendlich habe ich eben auch für mich festgestellt, dass es nicht nur so eine Beobachtungsposition sein sollte, sondern ich habe dann 2007 etwa auch begonnen, mit Amnesty zusammenzuarbeiten, mit der sogenannten thematischen Themenkoordinationsgruppe Polizei, die nebenbei gesagt auch eine Reihe aktiver Polizisten nach wie vor tätig ist, die lange Zeit von Falk Menzner bis zu seinem Tod geleitet wurde, einem Kriminaloberkommissar aus Schleswig-Holstein. Und wie gesagt, viele aktive Polizisten sind auch in dieser Gruppe von Amnesty drin. Aus dieser Zusammenarbeit heraus habe ich eben auch in Veranstaltungen mitgewirkt und aus diesen Gründen bin ich letztendlich auch hier heute eingeladen und möchte mit Ihnen, mit euch, das Thema Hüter des Gesetzes oder Täter in Uniform besprechen, also zu den Hintergründen illegaler und illegaler Polizeigewalt. Ich mache das so ein bisschen als Vortrag und ich bitte aber auch, mich jederzeit irgendwie zu unterbrechen, wenn es schon Fragen gibt. Also ich will das gar nicht, ich will gar nicht irgendwie so 1,5 Stunden am Stück reden oder so, sondern vielleicht kommen wir dann auch schon organisch in die Diskussion rein. Vielleicht zur Gliederung. Ich habe 4 Punkte. Das erste ist, ich will 3 Prämissen vorwegschicken, um bestimmte Missverständnisse zu vermeiden. Ich will zum zweiten über Hintergründe und Grenzbereiche legaler Polizeigewalt reden. Vielleicht kann ich mich da auch begrenzen, weil ich ja gehört habe, 2 Kollegen von der Polizei sind hier und haben möglicherweise dazu auch schon was gesagt. Ich war ja nun leider nicht da. Insofern, also wenn sich irgendwas doppelt wiederholt, dann müssen Sie mich halt bremsen. Ich möchte dann etwas sagen zu den Ursachen, zu den Hintergründen illegaler Polizeigewalt und ich will zum vierten Ansätze zur Prävention illegaler Polizeigewalt hier vorstellen, so wie sie Ergebnis sind der Arbeit, die ich für das Deutsche Institut für Menschenrechte geleistet habe, beziehungsweise wie sie eben auch von Amnesty International gesehen werden. Zunächst aber zu den Prämissen. Warum schicke ich das vorneweg? Ich habe in mehreren Veranstaltungen schon das Problem gehabt, dass da so Missverständnisse gab, dass Leute dabei waren, die also so Positionen hatten, naja, eigentlich brauchst du gar keine Polizei, da würden die Leute schon irgendwie friedlich miteinander leben oder die Polizei ist der Teil des kapitalistischen Herrschaftssystems und muss deshalb bekämpft werden, also so revolutionärer Pathos. Das mag es alles geben, das ist durchaus auch in Ordnung, das ist aber nicht mein Ansatz, das sind nicht meine Prämissen und deswegen drei Prämissen vorneweg. Die erste Prämisse, ich bin der festen Überzeugung, es gibt momentan keine realistische Systemalternative zum unzulänglichen demokratischen Rechtsstaat mit seinen Prinzipien wie dem Gewaltmonopol und der Gewaltenteilung. Man kann sicherlich eine Menge sich Alternativen überlegen, vielleicht sind auch welche existent, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber die Frage ist, wie kommt man dahin? Und das, was wir jetzt haben, ist erstmal der Staat, die Gesellschaftsordnung, die sicherlich verbesserungswürdig ist, aber mit der wir im Moment leben müssen und zu dieser Gesellschaftsordnung gehört zwingend die Polizei. Die Polizei zweitens ist wichtigster Träger des Gewaltmonopols. Die Frage wäre ja, was ist die Alternative? Was sollte denn die Gesellschaft ohne Polizei? Also wer sollte denn die Aufgaben der Polizei übernehmen, wenn nicht die Polizei? Und insofern, wer sollte zusätzlich noch am Gewaltmonopol teilhaben, jenseits der Polizei? Was sollten das für Menschen sein? Mit welcher Legitimation sollten die teilnehmen? Also all das ist sozusagen für mich außerhalb des im Moment diskutierbaren. Dritte Prämisse, die Tätigkeit der Polizei ist nicht von vornherein unvereinbar mit den Menschenrechten. Vielmehr kommt der Polizei eine wichtige Funktion beim Schutz und bei der Gewährleistung von Menschenrechten zu. Müller, der ehemalige Leiter der Polizeischule in Hamburg, hat mal gesagt, bei der Verabschiedung eines Jahrgangs, die Polizei ist die größte Menschenrechtsschutzorganisation. Er hat es nicht ironisch gemeint, er hat es nicht zynisch gemeint, er hat es ernst gemeint. Ich kenne Herrn Müller, also ich habe selber mit ihm mehrere Gespräche geführt und er ist auch jemand, dem Menschenrechte wichtig sind und er meinte es ernst. Man kann es eben so verstehen oder sollte es so verstehen, dass ja die Polizei letztendlich für den Schutz der Rechtsordnung da ist und dass in der Rechtsordnung fest verankert der Grundrechtsschutz ist, im Grundgesetz Artikel 1 bis 19 insbesondere, und dass der Staat ja zum Beispiel durch die Strafverfolgung gewährleistet, dass die Grundrechte der Bürger geschützt sind. Und dass da sozusagen die Polizei einen ganz wichtigen Beitrag leistet und letztendlich damit auch sozusagen eine wichtige Aufgabe hat bei der Gewährleistung und beim Schutz von Menschenrechten. Das Ganze könnte man jetzt noch weiter ausführen. Nicht zuletzt ist das auch eine menschenrechtliche Position, die sich immer wieder findet in Dokumenten der Vereinten Nationen, in Dokumenten des Europarates und letztendlich auch in den Positionen von Menschenrechtsschutzorganisationen, weil letztendlich auch Amnesty zum Beispiel mit der aktuellen Kampagne ja nicht sagt, wir sind gegen Polizei, sondern wir sind nur gegen illegale Polizeigewalt, wir sind gegen Übergriffe durch die Polizei, wir sind für eine saubere Polizei. Und insofern also ist das für mich eine wichtige Prämisse, dass es nicht darum geht, Polizeibashing zu betreiben, sondern dass es mir darum geht, über das Thema eben zu reden, Hintergründe und Ursachen und Bedingungen für legale und illegale Polizeigewalt. Und natürlich über die Frage, also wie ist es zu bewerkstelligen, dass die Fälle von illegaler Polizeigewalt, die vorkommen, wie ist es zu bewerkstelligen, dass das eben künftig nach Möglichkeit zurückgedrängt wird. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, zu den Hintergründen und Grenzbereichen legaler Polizeigewalt. Also ich will sozusagen damit anfangen, was darf die Polizei, was muss sie auch teilweise an Gewalt ausführen. Es wäre schön, eine Gesellschaft zu denken, die ohne Gewalt auskommt. Es wäre schön, eine Utopie zu haben oder zu leben, wo alle friedlich miteinander umgehen, wo es keine Kriminalität gibt, wo es keine Probleme solcher Art gibt, dass man die Polizei bräuchte. Aber wir leben nicht in einer solchen Welt und es muss jemanden geben, der sich mit bestimmten Problemen auseinandersetzt. Die Polizei ist in Deutschland, das werden Sie alle wissen, Ländersache. Jedes Bundesland hat sein eigenes Polizeigesetz. Aber es gibt sozusagen länderübergreifende Aufgaben der Polizei und die Polizei hat in Deutschland vor allem zwei Aufgaben. Das eine ist die Gefahrenabwehr und das zweite ist die Strafverfolgung. Zur Erfüllung dieser Aufgaben kommt die Polizei nicht umhin, in bestimmten Situationen Gewalt einzusetzen. Und ich werde, ohne das zu sehr zu ausführlich machen zu wollen, aber ich werde zum Teil eben auch aus meiner eigenen Tätigkeit erzählen, wo ich eben auch in Situationen kam, wo ich nicht ohne Gewalt ausgekommen bin. Ich habe auf der Folie einfach mal eine Reihe von Beispielen aufgeführt, wo Situationen auftreten können, wo Polizisten in die Lage kommen, Gewalt ausüben zu müssen. Ein ganz typisches, häufiges Einsatzbeispiel für Polizistinnen und Polizisten ist der Einsatz zur häuslichen Gewalt. Ich denke, Sie können sich alle irgendwie was darunter vorstellen. Es gibt Auseinandersetzungen oftmals unter alkoholisierten Personen, innerhalb eines alkoholisierten Paares. Meistens ist die Frau Opfer dieser Auseinandersetzungen, dieser Situationen. Und die Polizei wird dazu gerufen, oftmals von Nachbarn, und trifft auf einen aggressiven Mann, der nicht nur bereit ist, gegen seine Ehefrau Gewalt anzuwenden, sondern der auch bereit ist, gegen die einschreitenden Beamten Gewalt anzuwenden. Und der von seinem Tun nicht nur durch gute Worte abzubringen ist. Das wäre einfach ein sehr typisches Beispiel aus dem Polizeialltag, wo es bereits zu einer Gewaltsituation kommen kann. Ein weiteres Beispiel, sehr ähnliche Voraussetzungen, oftmals auch im Zusammenhang mit Alkohol, ruhestörender Lärm, wo dann aus einer Gruppe heraus oftmals oder aus einer Feierrunde heraus es nicht eingesehen wird, dass die Nachbarn sich gestört fühlen und dass dann sozusagen aus einer solchen Situation heraus Polizistinnen und Polizisten auch angegriffen werden. Trunkenheit im Straßenverkehr, die erste Gewaltsituation, die ich bei der Schutzpolizei erlebt habe, war eine solche Situation nachts in Berlin im Streifenwagen. Eigentlich eine ruhige, laue Sommernacht. Wir sehen einen Motorradfahrer, der eine Ampel bei Rot überfährt, auch etwas unsicher fährt, fahren hinter ihm her eine ganze Weile, Blaulicht. Er hält nicht an, irgendwann haben wir ihn. Und er ist also sturzbetrunken und zunächst auch kooperativ, steigt mit ein. Wir fahren Richtung Revier. Sie kennen wahrscheinlich den weiteren Werdegang, hoffentlich nicht aus eigenem Erleben. Also es muss eine Blutalkoholuntersuchung gemacht werden. Und so 200, 500 Meter vor dem Revier überlegt sich der Mann die Sache anders und möchte aussteigen und greift dem Fahrer irgendwie nach vorne ins Lenkrad und kommt also zu einem Handgemenge, wir können nicht anders, wir müssen ihn aus dem Wagen rausbringen, Handfesseln anlegen, er tritt um sich, er spuckt um sich, er beschimpft uns. Und das ist eine Situation, ich war 19 Jahre alt, also vielleicht so im Alter wie mancher hier auch im Raum. Ich war aufgeregt ohne Ende, ich war das erste Mal, dass ich so zugespitzt erlebt habe. Und am liebsten, weiß ich nicht, hätte ich sonst was mit dem gemacht. Und hätte ich nicht Kollegen damals gehabt, die ruhig und besonnen waren und gesagt haben, Junge, geh erst mal einen Kaffee trinken, beruhig dich mal, der kann jetzt nichts mehr machen, ist gut. Vielleicht wäre ich damals Täter geworden. Durchsetzung, Gewährleistung des Demonstrationsrechts, Durchsetzung von Grenzen des Demonstrationsrechts. Ein Thema, das immer wieder virulent wird, das immer wieder auftaucht, wo immer wieder auch deutlich wird, Polizei kommt in Situationen, wo sie Gewalt anwendet. Ich sage mal so als ein Beispiel, was so ein Schlaglicht wirft, der Zwiespalt rechte Demo. Ja, also die NPD zum Beispiel hat eine Demonstration angemeldet. Die Kommune hat versucht, mit den Mitteln, die die Kommune hat, auf dem Rechtsweg diese Demonstration zu verhindern. Die NPD schafft es, bei den entsprechenden Gerichten sich Rechtsschutz zu holen, ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit in Anspruch zu nehmen. Mit den entsprechenden Auflagen versehen muss die Demonstration stattfinden. Die Polizei hat jetzt die Aufgabe, dieses Grundrecht dieser Menschen, dieses Menschenrecht für diese Teilnehmer dieser Demonstration zu gewährleisten. Die, die sich dem jetzt entgegenstellen, die sozusagen keine Nazi-Demos wollen, das sind jetzt eigentlich die Rechtsbrecher, weil sie hindern andere daran, ihr Grundrecht auf Demonstration in Anspruch zu nehmen. So ist einfach die Rechtslage. Da mag sich innerlich alles sträuben, da mag man sich innerlich sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass man hier den Nazis die Straße zur Verfügung stellen muss, aber es sind Menschen, sie haben Rechte und sie haben, solange sie keinen Rechtsbruch begehen, erstmal auch das Recht auf Rechtsschutz. Und dafür ist letztendlich die Polizei da. So, und jetzt kommt es drauf an, wenn in Berlin, wie, vor einem Jahr etwa, da mit einem Schlag so viele Leute auf der Straße sind, dass die Polizei am Ende die Arme heben muss und sagen muss, tut uns leid, NPD, wir können euer Recht auf Demonstrationsfreiheit nicht durchsetzen, weil sind einfach mal zu viele Leute da zum Wegräumen. Und dann ist da auch noch der Bundestagspräsident mitten bei. Dann ist die Sache sozusagen gut gelaufen für die Leute, die die rechte Demo verhindern wollten. Wenn aber nur 50 Leute auf der Straße sind und da sind 200 Polizisten und da sind auf der anderen Seite irgendwo 100 Demonstranten von der NPD, dann muss die Polizei diese 50 Leute sozusagen zur Seite räumen und muss für die NPD diese Straße freimachen, weil sie das Recht durchzusetzen hat und die Rechtslage ist so. Und das wird ganz sicher ganz vielen Polizistinnen und Polizisten auch nicht passen, dass sie das machen muss, aber sie muss sozusagen den Rechtsstaat schützen, sie muss das Recht durchsetzen. Und zu beschweren hat man sich letztendlich, hätte man sich dann bei dem Gericht, das diese Demonstration zugelassen hat. Ich will einfach deutlich machen, in diesem Zwiespalt ist die Polizei. Natürlich hängt es ganz stark dann davon ab, wie wird das gemacht, wie wird damit umgegangen, mit welchen Mitteln wird vorgegangen, ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt, darauf komme ich noch zurück. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Abwehr von Gefahren, die von Menschengruppen ausgehen, wie zum Beispiel bei Fußballspielen. Hier gibt es eine Menge problematische Situationen, Einsatzsituationen, die für die Polizei teilweise schwierig sind. Teilweise finden sich mitunter in solchen Einsatzsituationen allerdings auch Polizistinnen und Polizisten, die nicht ungern in solchen Einsatzsituationen sind. Dafür gibt es auch Belege. Also es treffen sozusagen unter Umständen Hooligans und Polizisten, die nicht ganz, denen das nicht ganz unlieb ist, dass sie auch beim Fußball da diesen Einsatz machen können. Aber es gibt sicherlich auch ganz viele Polizistinnen und Polizisten, die gerne diesen Einsatz nicht machen würden. Also es treffen unter Umständen hier zwei gewaltbereite Gruppen oder eine gewaltbereite Gruppe und eine Gruppe, in der auch gewaltbereite Individuen sind, aufeinander. Und dann kommt es zu den Szenen, die Sie, wenn Sie zum Beispiel BFC Dynamo, ein Berliner, Siebtliga-Club oder sowas, mit DDR-Tradition mal googeln und da sich die Videos angucken, dann kommen Sie zu solchen Szenen, wie sie sich da abspielen. Also das Problem ist einfach, von den Fußballleuten, mit denen habe ich auch schon mal so Gespräche geführt, wird dann oft gesagt, naja, wenn die Polizei gar nicht da wäre, dann würde alles gut gehen. Aber dann würde es auch heißen, wir lassen hier einen rechtsfreien Raum und wenn dann doch mal was passiert, wenn die Hooligans vielleicht sich dann doch noch mal überlegen, dass sie nicht bloß andere sich mit anderen Hooligans hauen wollen, sondern vielleicht auch noch andere eins abkriegen, dann ist natürlich die große Frage da, warum hat die Polizei das zugelassen, dass hier ein rechtsfreier Raum ist. Falls irgendjemand da schon einhaken will oder widersprechen will oder so, jederzeit. Ne? Durchsetzung der staatlichen Ordnung, zum Beispiel bei Platzverweisen, polizeilichem Gewahrsam, Personalienfeststellungen, sind alles nur Beispiele. Die Reihe der Beispiele ließe sich sicherlich fortsetzen. Beseitigung von Widerstand. Hier ist vielleicht ein Problem, das Problem der subjektiven Maßstäbe. Ja, also vielleicht war der eine oder andere von Ihnen auch schon mal in der Situation einer polizeilichen Kontrolle, hat vielleicht einen Platzverweis bekommen und hat das nur überhaupt nicht eingesehen. Er hat sich gesagt, also das kann nicht sein, ich bin hier rechtmäßig hier und kann nicht sein, dass ich jetzt von der Polizei einen Platzverweis kriege und so weiter und war so innerlich höchst empört. Die Polizei macht, was sie will, hat er vielleicht gedacht. Das mag auch so sein. Das mag auch so sein, dass vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere Maßnahme nicht richtig ist. Problem allerdings ist, sich in dem Moment dagegen wehren zu wollen, bedeutet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen zu leisten und damit geht man ein hohes Risiko einer entsprechenden Anzeige und entsprechenden unmittelbaren Zwangs seitens der Polizei auch ein. Das sollte man sich gut überlegen. Der Weg, der rechtlich richtige Weg in solchen Situationen, wenn man der Meinung ist, dass es nicht in Ordnung ist, was da passiert, dann sollte man sich, wie gesagt, anschließend beschweren, Dienstaufsichtsbeschwerden machen, eventuell Anzeigen machen bei der Staatsanwaltschaft. Das ist der richtige Weg, in der Situation Widerstand zu leisten, in der Situation gegen die Polizisten vorzugehen, wird einen immer in eine schlechtere Situation bringen. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel einer problematischen Situation aus Berlin. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das mitbekommen haben. Berlin hat es eine Demonstration gegeben vor der iranischen Botschaft. Diese Demonstration gibt es jeden Tag zum Tag der Menschenrechte. Da ist ein Plakat gezeigt worden, wo sinngemäß drauf stand, der iranische Staat ist ein Unrechtsstaat oder so ähnlich. Daraufhin hat es einen Polizeieinsatz gegeben. Das Plakat wurde sozusagen gewaltsam abgenommen. Im Rahmen der Tatsache, dass die Demonstranten dieses Plakat verteidigen wollten, kam es dann zu einer ganzen Reihe von Verletzungen. Gegenwärtig wird geprüft, inwiefern eben der Polizeieinsatz verhältnismäßig gewesen ist. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass er nicht verhältnismäßig war. Insbesondere dass sozusagen das Entfernen dieses Plakates, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gegeben hat, alldieweil sozusagen, also man berief sich auf Beleidigung, aber man kann in Deutschland nur Personen beleidigen und nicht Staaten. Okay. Gut, wir werden sicherlich auf andere aktuelle Beispiele noch weiter zurückkommen. Zweite große Aufgabengebiet der Polizei ist die Strafverfolgung. Auch hier kommt es zu Situationen, wo die Polizei legal Gewalt einsetzen muss. Und auch hier ist es keine vollständige Aufzählung der Beispiele, sondern es sind Beispiele wie beispielsweise Fahndung, Festnahme, Verhaftung, Durchsuchung, Beschlagnahme, erkennungsdienstliche Behandlung, wobei jetzt das nicht unbedingt mit harter Gewalt einhergeht, aber auch bei der erkennungsdienstlichen Behandlung, wenn sich jetzt jemand sträubt, wird halt dafür gesorgt, dass die erkennungsdienstliche Behandlung vorgenommen werden kann. Vernehmung, Vorführung vor Gericht, also einfach als Schlagwörter, wie im Rahmen der Strafverfolgung die Polizei vorgeht und dabei unter Umständen auch Gewalt einsetzen muss. Die Strafverfolgung ist insgesamt aus menschenrechtlicher Perspektive weniger umstritten. Die Beispiele, die also es aus Deutschland gibt für zweifelhafte bis illegale Polizeigewalt, sind selten aus dem Bereich der Strafverfolgung und vielmehr aus den davor genannten Bereichen. Man muss auch hier sehen, dass mitunter Bilder, also man muss immer wirklich genau hingucken. Das ist ja etwas, was ich versuche heute den Nachmittag oder Abend mit Ihnen zu besprechen, dass man genau und differenziert hingucken sollte. Und das gilt eben auch für den Bereich der Strafverfolgung. Wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel Polizisten jemanden festnehmen, dann sieht das ja unter Umständen sehr martialisch aus. Die Beamten sehen martialisch aus in irgendwelchen Einsatzkleidungen. Dann sind drei Leute irgendwie an einem dran, dann hat er irgendwie Handfesseln oder so. Das sieht alles ganz martialisch aus. Aber Fakt ist, dass wenn sozusagen die rechtliche Grundlage dafür gegeben ist, muss ein Zugriff auch konsequent erfolgen. Und dann sieht das zwar erstmal martialisch aus, muss aber nicht sozusagen automatisch illegale Polizeigewalt sein. Also das sollte man sich auch wirklich klar machen. Und ich habe gestern Abend mich noch mit einer Bekannten, die ist eine Sozialpädagogin, unterhalten, was ich heute hier so vorhabe und was das Thema ist. Und da sagte die eben, als jemand, der mit der Polizei an diesem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat, sie sagte, also ihr ist es ganz wichtig, dass die Polizei, wenn es zum Beispiel jetzt um ihre Rechte ging, einfach auch konsequent auftritt und konsequent ihre Rechte schützt. Und dafür muss eben unter Umständen auch in gewissem Maße unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit Gewalt ausgeübt werden. Dass es auch hierbei zu Fehlern kommen kann, zeigt ein Beispiel von vor ein paar Jahren aus Berlin, wo es einen SEK-Zugriff gegeben hat auf einen mutmaßlichen Räuber einer Penny-Filiale. Also es war angezeigt worden, man hatte Fahndung eingeleitet, dann hatte ein Hinweis. SEK-Beamte stürmten in eine Wohnung rein. Anschließend hatte der betreffende 17-Jährige 23 ärztlich feststellbare Verletzungen. Also er sollte mit einem Messer bewaffnet sein. Da stellt sich eben wirklich die Frage, ist hier der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt? Spätestens hier möchte ich dazu kurz was sagen. Wann immer die Polizei Gewalt anwendet, Gewalt anwenden darf, anwenden muss, hat sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Das ist ein Grundsatz, der sich sowohl ergibt aus der Strafprozessordnung als auch aus den polizeilichen Rechtsgrundlagen, aus den Polizeigesetzen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sagt zum Ersten, die Gewaltanwendung muss erforderlich sein. Also es gibt kein anderes Mittel als den Gewalteinsatz, um das rechtlich legitime Ziel letztendlich zu erreichen und umzusetzen. Er sagt zum Zweiten, die Gewalt muss geboten sein, also es ist nicht hinnehmbar, dass das rechtswidrige Verhalten andauert. Kern des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes allerdings die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, also dass das mildeste Mittel anzuwenden ist, das den Erfolg bringt und dass das angestrebte Ziel im Verhältnis stehen muss zu der Bedrohung, die abgewehrt wird. Ich will es mal direkt zitieren aus dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, § 4 Absatz 3. Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Das kann man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und noch mal ein bisschen überlegen. Und dann könnte man sich so verschiedene Beispiele angucken, wenn also Wasserwerferstrahlen gezielt auf Köpfe gerichtet werden, dann widerspricht das erstens Einsatzvorschriften der Polizei. Zweitens ganz klar dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, wenn man bedenkt, dass die Köpfe, auf die da gezielt wird, Leute sind, die demonstrieren und erstmal keine anderen Rechtsverletzungen begehen. Oder wenn massiv, so geschehen beim Castortransport, soweit bekannt im Moment, massiv Tränengas angewendet wird, um Leute von Bäumen runterzuholen, wobei die Gefahr besteht, dass sie dann eben nicht mehr auf dem sanften Wege da runterkommen, sondern sich eventuell dabei was kaputt machen beim Runterfallen, dann ist hier hinter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ein großes, großes Fragezeichen zu setzen. Das heißt, hier wird oftmals durch Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit aus legaler Polizeigewalt illegale, rechtswidrige Polizeigewalt. Allerdings ist oft erst durch die Rechtsprechung klar, wann diese Grenze überschritten ist, beziehungsweise ob diese Grenze in einem konkreten polizeilichen Einsatz überschritten worden ist. Im Prinzip gibt es hier zwei Varianten. Die erste Variante: im Rahmen einer verhältnismäßigen Maßnahme wird die Grenze individuell überschritten. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch Filmausschnitte da, können wir eventuell auch gucken, aber ich denke, Sie kennen Bilder von Demonstrationen, wo also Einsatzbeamte sehr willkürlich zum Beispiel auf am Boden liegende einknüppeln. Oder ich habe einen aus Nürnberg, einen Filmausschnitt, wo sozusagen ein Polizist, der mit einem Demonstranten beschäftigt war, sich dann wegdreht. Er weiß gar nicht, wie die Situation ist. Er haut einfach einem anderen Demonstranten den Schlagstock in den Bauch rein. Oder es gibt diese wirklich üble Szene, ich weiß nicht, aus Berlin war die, wo der Polizist sozusagen einem, der gerade aufsteht, im Vorbeilaufen gegen den Kopf tritt. All das sind Beispiele, wo offensichtlich zunächst bei einem legalen Gewalteinsatz individuell die Grenze der Verhältnismäßigkeit überschritten worden ist, wo dann eben einzelne Polizeibeamte in der Einsatzsituation dazu gekommen sind, diese Grenze eben zu überschreiten. Was dafür die Hintergründe sind, was Polizistinnen und Polizisten dazu bringt, so zu handeln, darauf komme ich später noch. Die zweite Variante der Verletzung der Verhältnismäßigkeit ist, dass ein Gewalteinsatz, der angewiesen wird, also ein bestimmtes Einsatzverhalten, Einsatz von bestimmten Einsatzmitteln, sprich Schlagstock oder Pfefferspray oder Wasserwerfer, muss von vornherein als nicht verhältnismäßig eingeschätzt werden. Und wenn wir jetzt die Bilder von Stuttgart uns in Erinnerung rufen, das wird ja dort gerade im Moment untersucht in einem entsprechenden Untersuchungsausschuss. Und hier liegt der Verdacht nahe, dass sozusagen von vornherein in den Einsatzanweisungen die Verhältnismäßigkeit nicht bedacht worden ist, wobei das eben ganz typischerweise Dinge sind, die dann erst im Nachhinein eben entsprechend gerichtlich festgestellt werden. Und wir haben hier natürlich in dieser zweiten Variante der Verletzung der Verhältnismäßigkeit ein Problem der politischen Vorgaben. Auch das wird ja bei Stuttgart untersucht und diskutiert und geprüft, inwiefern möglicherweise sogar der Ministerpräsident höchstpersönlich sich in die Einsatzvorbereitung dort eingemischt hat. Zum Zweiten ist es natürlich vor allem eine Frage der Führungsverantwortung, sozusagen die in den Maßgaben, die die Einsatzbeamten bekommen, den Beamtinnen und Beamten den Grundsatz oder die zu wahrende Verhältnismäßigkeit zu verdeutlichen. Und das Beispiel von Berlin, also ich habe es auf der Herfahrt den Bericht darüber gelesen, zumindest erstmal aus journalistischer Sicht. Da muss man sagen, da hat offensichtlich der Einsatzleiter, der sozusagen dann die entsprechenden Anweisungen gegeben hat, diesen Grundsatz, soweit es im Moment ersichtlich ist, verletzt. Ja, soweit vielleicht zu einigen Hintergründen legaler Polizeigewalt und letztendlich auch den Grenzbereichen, wo dann eben legale Polizeigewalt droht, in illegale Polizeigewalt überzugehen. Und was vielleicht schon deutlich wird, ist, die Grenzen sind fließend. Ja, und wenn man sich vielleicht auch nochmal deutlich macht, wie so ein Einsatz läuft, ich weiß nicht, ob Sie das können, ich weiß nicht, ob Sie sich klar machen können, wie das so ist, so einen Einsatz zu machen. Und vor wirklich die, ja, also auch der Beamte, der die Gesetze genau einhalten will, der wirklich verantwortungsbewusst handelt, muss sich in Bruchteilen von Sekunden letztendlich entscheiden, wie weit darf ich gehen, wo ist die Grenze erreicht und wo wäre sie überschritten. Ja, damit will ich keinen einzigen Polizeiübergriff, keinen einzigen Fall von illegaler Polizeigewalt entschuldigen. Ich will nur deutlich machen, dass es Situationen sind, die oft in Sekunden entschieden werden müssen und die oft individuell nicht einfach zu bewältigen sind. Ich will übergehen vielleicht zum Kern, zum dritten Punkt, zu den Ursachen illegaler Polizeigewalt. Das, was ich Ihnen hier liefere, ist sozusagen eine Zusammenfassung der Erkenntnisse, die von verschiedenen Wissenschaftlern im Rahmen von Forschungsprojekten gesammelt worden sind. Und ich habe versucht, das auch in dieser Studie sozusagen zusammenzufassend darzustellen und habe natürlich aber jetzt das auch noch ergänzt um aktuelle Befunde und aktuelle Ergebnisse. Und das ist eine ganze Menge, also wir kommen dann am Ende irgendwie auf 14 Punkte und wenn ich zu langweilig bin und zu langwierig bin, dann sagen Sie Bescheid, dann muss ich mich da irgendwie kürzen und das straffen oder so. Das fängt an damit, dass wenn Menschen sich entschließen, zur Polizei zu gehen, dann gehen sie ja in aller Regel bereits mit einem Bild von Polizei zur Polizei. Also es gibt Einstellungen und Polizeibilder, bereits vor Eintritt in die Polizei. Und das sind Einstellungen und Bilder und Vorstellungen, die wir alle, die Sie alle auch im Laufe Ihrer Sozialisation erworben haben, ich sag mal vom Kindergarten an. Weil Polizei ist ja für uns in unserem Leben präsent in allen möglichen Bereichen. Das fängt einmal an natürlich bei dem eigenen authentischen Erleben, ja, dass sozusagen Mutti und Vati bereits erklären, was Polizisten sind und was die machen. Und da fangen schon erste Prägungen, erste Einflussnahmen an. Dann spielen natürlich eine riesengroße Rolle die Medien und das Polizeibild, das in den Medien erzeugt wird, das auf der einen Seite eine Idealisierung darstellt von Polizei, auf der anderen Seite in der Dominanz amerikanischer Serien, amerikanischer Polizeibilder, die da erzeugt werden, eine Verzerrung von Polizei darstellt. Es gibt viele Filme, die Polizisten darstellen und zwar als Filme toll sind, ich sage mal Stichwort Schimanski vielleicht, aber mit der Polizeirealität relativ wenig zu tun haben. Es gibt Filme, die geben vor, Polizeirealität ganz gut abzubilden, aber sind es nicht wirklich. Dann gibt es die Reality-Polizisten à la Toto und Harry, ne? So heißen die, wo man dann auch wieder... Also, ich will das nicht weiter ausführen, Sie alle kennen wahrscheinlich noch viel mehr Beispiele dafür, wo also viele Einflüsse sozusagen ein mehr oder minder verzerrtes, realistisches, unrealistisches, idealisiertes oder negativiertes Polizistenbild beim Einzelnen bereits erzeugen, noch bevor er in die Polizei geht. Dazu kommen dann zum Zweiten eigene Erfahrungen. Die positiv und negativ sind. Positiv, weil man beispielsweise die Hilfe von Polizei in Anspruch genommen hat, weil man den Freund und Helfer in Uniform erlebt hat. Negativ, weil man vielleicht schon als Schüler auf irgendeiner Demo war und es da zu Problemen mit der Polizei gekommen ist. Oder aber, weil man zum Beispiel Ladendieb war und gefasst worden ist und seine erste polizeiliche Vernehmung hatte oder Graffitis gemacht hat oder so. Alles ja sehr normale Prozesse in einer kindlichen, jugendlichen Sozialisation, die alle natürlich dann Einfluss haben darauf, wie das Polizistenbild ist. Ich habe gegenwärtig an der Fachhochschule in Berlin, wo die Polizisten für den gehobenen Dienst ausgebildet werden, ein Projekt, wo wir Vernehmungserfahrungen jugendlicher Straftäter erforschen wollen. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, auf die Interviews, wo dann natürlich auch mit deutlich wird, ja, was haben die denn schon in ihrem Alter für Polizisten und für Polizeibilder, was haben die erlebt, Plus und Minus. Zweitens die Motive für den Polizeiberuf. Achso, vielleicht nochmal zu dem ersten Punkt. Also hier in dieser Zeit, noch bevor Leute in die Polizei reingehen, können natürlich schon Einstellungen und Muster sozusagen erzeugt werden, die später auch Übergriffe, illegale Praktiken befürworten können, also begünstigen können. Ja, wenn man überlegt, dass irgendjemand, ich mache es mal ganz plakativ, ganz primitiv, irgendjemand ist ein riesengroßer Schimanski-Fan und die ganzen Ami-Serien, die findet er auch ganz toll und dann hat er sich schon immer vorgenommen, wenn ich mal zur Polizei gehe, dann haue ich den Leuten auch so in die Fresse. Ja, oder Kiefer Sutherland in 24 oder so, darf ich dann die Leute ein kleines bisschen foltern? Ist ja für einen guten Zweck zur Terrorabwehr und dass diese Erfahrungen eben dann natürlich irgendwo präsent bleiben. Da kommt dann natürlich die Ausbildung rauf, die deutlich macht, das ist alles Unsinn, geht anders zu bei uns, aber es bleibt ja in den Leuten, oder es besteht die Gefahr, dass es in den Leuten auch drinne bleibt. Ich hatte mal ein Interview mit einem Polizeischüler, schon etliche Jahre her, diese Passage hat sich mir tief eingebrannt, was das so ein bisschen belegt. Er hat gesagt, also aus Cottbus war der, früher ist er mit seinen Skinhead-Kumpels durch die Stadt gegangen und hat Zecken geklatscht und jetzt freut er sich schon drauf, dass er es demnächst mit dem Streifenwagen machen kann. Sehr drastische Aussage, keine typische Aussage. Aber zeigt eben auch, die Leute kommen zur Polizei und sie haben bestimmte Einstellungsmuster und die legen sie ja nicht in dem Moment ab, wo sie die Uniform anziehen und wenn sie dann ihre Rechtsausbildung haben, dann sind die auch nicht mit einem Schlag verschwunden. Der Faktor Mensch. Zweitens, Motive für den Polizeiberuf. Das geht also jetzt auch ineinander über, das lässt sich gar nicht sauber trennen. Ja, die entstehen ja irgendwann in der Sozialisation. Und es gibt ganz oft Vermutungen, ja, in Veranstaltungen, die ich gemacht habe, wird gerne vermutet, dass also Leute zur Polizei gehen, weil sie gerne andere unterdrücken wollen, weil sie gerne Macht ausleben, weil sie gerne Gewalt anwenden wollen. Das sind oft vermutete Motive für Leute, die zur Polizei gehen. Dafür gibt es aber keine sozialwissenschaftlichen Belege. Das, was es an belegten Motiven, ja, Sie dürfen mal raten, was ist das häufigste genannte Motiv, warum Leute zur Polizei gehen? Genau, die Verbeamtung und die soziale Sicherheit. Das ist das häufigste Motiv. Und dann kommen aber auch schon so altruistische Motive im Sinne von, also ich will was tun, um Menschen zu helfen, ich will was tun, um die Rechtsordnung durchzusetzen, ich will was gegen die Bösen tun, so die Richtung. Ja, also ich mache das jetzt ein bisschen einfach. Das ist natürlich, ich will jetzt hier auch nicht eine motivationspsychologische Veranstaltung machen, aber dass es natürlich auch unbewusste Motive gibt, dass es Motive gibt, über die man nicht redet, dass es Motive gibt, die vielleicht auch im Unterbewusstsein schlummern, soll nicht in Abrede gestellt werden, dass es also zum Beispiel sowas gibt wie so ein Stellenwert von Abenteuerlust oder auch Spaß daran haben, einen so abenteuerlichen Beruf auszuüben, das sollte man nicht, trotz der anderweitigen Befunde, sollte man nicht also außer Acht lassen. Was vielfach auch vermutet wird, dass bevorzugt Menschen mit sogenannten rechten Einstellungen den Weg in die Polizei suchen. Auch dafür gibt es keine belastbaren Belege, sind ja Studierende und kennen wissenschaftliche Methodik und wissen also, wenn man sowas behauptet, dann muss man irgendwie auch Belege dafür liefern. Die gibt es nicht, definitiv nicht, oder sind mir noch nicht untergekommen. Wenn man mit Polizistinnen und Polizisten redet, oder gerade auch mit Leuten, die in der Ausbildung sind, redet, natürlich wissen die auch ganz genau, dass wenn sie entsprechende Einstellungen hätten oder vielleicht auch haben, ich meine, dass sie vereinzelt haben, hat mein Beispiel von vorhin deutlich gemacht, dass wenn sie das irgendwie offen äußern, dass das dann relativ schnell ihre Karriere innerhalb der Polizei beendet, das ist denen sehr schnell klar und deswegen werden solche Dinge natürlich auch unter der Decke gehalten. Aber es gibt eben keine Zahlen über das Ausmaß. Letztendlich muss man einfach sehen, wird ja gerne gesagt, die Polizei ist ein Stück weit ein Spiegelbild der Gesellschaft. Schauen wir uns einfach um, was es in der Gesellschaft an rechten Einstellungen, was immer man darunter verstehen mag, gibt. Und die werden sich eben in einem entsprechenden Maße auch bei der Polizei finden. Meine ganz persönliche Vermutung, das ist aber auch genauso unbelegt wie alles andere, also wie das Gegenteil besser gesagt, meine persönliche Vermutung ist, dass es sich vielleicht in der Polizei sogar weniger findet als in der Durchschnittsgesellschaft. Einfach weil die Polizei es sich mittlerweile erlauben kann, sehr genau auszusuchen, wen sie einstellt, weil in den Einstellungsverfahren man auch versucht, Leute mit entsprechenden Einstellungsmustern, also dafür zu sorgen, dass sie nicht in die Polizei reinkommen. Und weil insgesamt, selbst in der Ausbildung für den mittleren Dienst, wo ja eigentlich der Realschulabschluss ausreichen würde, es mittlerweile also sehr viele Abiturienten gibt, die sich dorthin bewerben. Und weil insgesamt sozusagen ein höheres Niveau innerhalb der Auszubildenden vorhanden ist, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, also dass sich vielleicht das sogar unterdurchschnittlich findet. Aber das ist auch nur eine ganz persönliche Vermutung. Ich kann es genauso wenig belegen wie das andere. Nee, das ist, ich weiß, was du meinst. Also, es ist immer so, wenn man Dinge verkürzt ausdrückt, dann besteht die Gefahr von Missverständnissen. Ich habe ja gesagt, es ist eine persönliche Vermutung. Meine persönliche Vermutung ist, dass sozusagen rechte Einstellungen, ich glaube, dafür gibt es auch sozialwissenschaftliche Belege, mit geringerer Bildung korrelieren. Und von daher habe ich die Vermutung, dass sozusagen, weil es insgesamt in der Polizei ein höheres Bildungsniveau gibt, dass diese Korrelation sich deswegen da auch wiederfindet. Aber wie gesagt, ne, da bin ich auch, das war mehr so persönlich geäußert. Ja, ich glaube auch, es gibt nicht nur diese zwei Kategorien, sondern es gibt auch wieder eine ganze Bandbreite. Und es wäre auch jetzt vermessen, es ist nicht mein Thema, es wäre jetzt vermessen, da zu sehr in die Tiefe zu gehen. Also sicherlich nicht nur konservative Einstellungen, sondern schon sozusagen ins rechtsextreme, rechtsradikale tendierende Einstellungen. Also ich war mal eingeladen von einer Stiftung, da sollte es genau um dieses Thema gehen, das habe ich abgelehnt, weil dafür gibt es definitiv, also sollte es um das Thema gehen, Rechtsextremismus in der Polizei. Ja, und es gibt für dieses Thema letztendlich keine Untersuchung, es gibt keine belastbaren Zahlen, es gibt keine belastbaren Belege, dass es in der Polizei irgendwie mehr rechtsextreme Einstellungen oder weniger gibt als in der sonstigen Bevölkerung. Und ich mache, wie gesagt, da auch ein großes Fragezeichen da. Ich habe das abgelehnt, zu diesem Thema was zu machen. Und die haben dann das Thema geändert. Das hieß dann Rechtsextremismus und Polizei. Und da konnte ich dann ganz gut auch über die Aufgaben der Polizei in der Bekämpfung von Rechtsextremismus was sagen und letztendlich dann aber auch über die anderen Themen. Aber wie gesagt, es gibt dafür keine belastbaren Zahlen. Mir sind jedenfalls keine bekannt. Drittens, die Bedeutung der Uniform. Die Bedeutung der Uniform für die Einstellung oder für die Herausbildung von Einstellungen, die letztendlich in illegaler Polizeigewalt münden könnten, ist ambivalent zu sehen. Die Uniform ist zum einen, muss man einfach gucken, Ausdruck militärischer Tradition. Sie steht für Befehl und Gehorsam, sie steht für Funktionalität und Kampfbereitschaft, sie steht letztendlich für eine hierarchische Einordnung. Der Dienstrang ist erkennbar und sie steht nicht zuletzt für Entindividualisierung. Also, wenn ich in einer Uniform stecke und ich habe in einer gesteckt, wenn ich in einer Uniform stecke, dann bin ich auf der einen Seite ich selbst und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, ich bin Bestandteil einer Organisation, ich bin ein Stück weit austauschbar und wenn ich mit anderen Uniformträgern gemeinsam bin, besteht zumindest die Gefahr, dass sozusagen dann die Bereitschaft zur Verantwortungsabgabe da ist, dass ich also bereit, nicht mehr in dem Maße bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, wie ich das individuell mache. Diese Wirkungen von Uniformen sind untersucht. Allerdings darf man sie jetzt nicht verabsolutieren, weil auf der anderen Seite ist es immer trotzdem noch ein Individuum, das in der Uniform steckt. Andererseits ist natürlich die Uniform deswegen ambivalent. Auch ein Signal dafür, dass es sich um einen Vertreter des Staates handelt, dass er ansprechbar für den Bürger ist, dass er für den Bürger da ist, dass er auch vom Bürger damit ja mit der Uniform kontrollierbar wird, dass der Bürger also sieht, da ist einer in der Uniform, der macht irgendwas und also man ist in der Uniform auch automatisch viel mehr im Fokus. Insofern also ambivalente Wirkung, aber ist ja letztendlich auch alternativlos. Der vierte Punkt ist vielleicht der wichtigste überhaupt und deswegen will ich mich da ein kleines bisschen länger aufhalten, nämlich bei der Frage Polizei, Kultur und Cop Culture. Die sogenannte Cop Culture ist eine sehr zentrale Kategorie, eine Kategorie, die international sozialwissenschaftlich untersucht, gut untersucht ist mittlerweile. Und in Deutschland gebührt Raphael Beer das Verdienst, sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt zu haben. Er hat ein super Buch geschrieben, ich kann das jedem empfehlen, es war auch seine Dissertation, aber gibt ja Dissertationen, die liest man nicht so gut und die kann man super lesen. Raphael Beer heißt direkt Cop Culture. Raphael Beer war selber Polizist in Hessen lange Zeit, dann hat er aber auch nochmal Soziologie studiert, hat dann für seine Doktorarbeit sich wieder zurückbegeben in die Polizei, hat nochmal ein halbes Jahr in der Polizei in verschiedenen Einheiten mitgearbeitet und hat dann diese Arbeit geschrieben über Cop Culture. Heute ist er Professor an einer Fachhochschule in Hamburg und eben in der Ausbildung der Polizei tätig. Ja, was ist die Cop Culture? Janet Chan, eine australische Forscherin, die hat ein super Buch geschrieben, leider in Deutsch nicht erhältlich. Fair Cop heißt es, Learning the Art of Policing. Und sie hat sozusagen eine Langzeitstudie gemacht über australische Polizeischulabsolventen. Also hat sie erst während der Schule begleitet und dann auf ihrem Weg in Dienststellen begleitet. Und hat dort, also es ist eine super interessante Geschichte, und sie hat eben dort auch diese Cop Culture beschrieben und vorgefunden. Sie hat sie definiert als ein System gemeinsame Werte und Auffassungen, die von einer Polizistengeneration zur nächsten weitergegeben werden. Das heißt, Cop Culture ist sowas wie eine Berufskultur, eine spezifische Kultur, man könnte auch sagen Subkultur, innerhalb einer Berufsgruppe. Und das gibt es ja nicht nur bei Polizistinnen und Polizisten, das gibt es natürlich auch in anderen Berufsgruppen. Auch Ärzte haben irgendwie eine Art Subkultur oder Lehrer. Für die Polizei gibt es eben diese Bezeichnung Cop Culture. Sie wird begonnen, also Polizistinnen und Polizisten beginnen, Cop Culture zu adaptieren mit ihrem Eintritt in den praktischen Dienst. Es ergibt sich sozusagen das Erlebnis einer sich vertiefenden Zugehörigkeit in dieser spezifischen gesellschaftlichen Gruppe Polizei. Das läuft verstandesgemäß ab und das läuft gefühlsmäßig ab. Man kann sich dagegen nicht wehren. Die Cop Culture an sich ist auch alternativlos. Es ist eben sozusagen das, was einen Polizisten ergreift, wenn er diesen Polizeiberuf ausübt, mit anderen gemeinsam auf der Straße ist, Gefahrensituationen durchlebt, den alltäglichen Diensttrott durchlebt, den Ärger mit der Bürokratie durchlebt. Wenn er also sozusagen alltäglich das macht, was Polizisten halt machen, dann kommt er automatisch in diese Kultur rein. Sie steht im Gegensatz, und deswegen steht da auch Polizeikultur und Cop Culture, sie steht im Gegensatz zur Polizei, sogenannten Polizeikultur. Darunter wird verstanden sozusagen die offizielle Kultur, das Bürokratieförmige, das Vorschriftsmäßige, das sich in Leitbildern widerspiegelnde, also sozusagen das offiziell von Funktionären, Politikern, Vorgesetzten, Polizeipräsidenten und so weiter vertretene Polizistenbild. Das ist kein kompletter Gegensatz. Da gibt es gemeinsame Schnittmengen, aber es ist sozusagen eine andere Art von Kultur. Ja? Also jenseits der Schnittmengen gibt es eben auch große Unterschiede. Bär hat es so formuliert, das Gewaltmonopol kommt nicht ohne nicht bürokratieförmige Durchsetzungsformen aus. Wollte der Polizist ständig Dienst nach Vorschrift machen, wäre er nicht handlungsfähig. Ich könnte viele kleine Einzelbeispiele dazu geben, viel erzählen, das würde vielleicht jetzt hier zu weit führen. Also man muss irgendwie praktisch handeln und da kann man nicht ständig sozusagen nur die Vorschriften im Hinterkopf haben, sondern man muss auf der Straße klarkommen, man muss mit den Leuten klarkommen. Cop Culture muss nicht automatisch im Widerspruch zu Menschenrechten stehen. Cop Culture muss nicht automatisch im Widerspruch zu Gesetzen stehen, aber Cop Culture steht vielfach heute in der Praxis noch dazu im Widerspruch. Bär hat es formuliert, noch über dem Recht stehen die Gerechtigkeitsvorstellungen der Street Cops. Ich mache es mal am simplen Beispiel. Schutzpolizeistreife hat immer wieder Ärger mit einer Gruppe von irgendwelchen Jugendlichen, werden immer wieder von Anwohnern gerufen, weil die da irgendwelchen Scheiß machen und haben die schon etliche Male verwarnt und so weiter und Ordnungsgelder ausgesprochen. Und irgendwann nehmen sie den Anführer der Gruppe in den Funkwagen rein, fahren mit dem drei Blocks, hauen ihm links und rechts eine runter und dann haben sie erstmal Ruhe. Das war illegal, das war eine Menschenrechtsverletzung, das war ein polizeilicher Übergriff, aber es war aus Sicht dieser handelnden Streifenbeamten praktikabel, weil sie haben jetzt erstmal Ruhe. Ja, und so in etwa, also einfach um so ein Schlaglicht zu werfen, so kann man sich das vorstellen. Hier muss man auch nochmal sehen, Cop Culture ist auch nicht einheitlich, ist nichts Einheitliches, sondern Cop Culture unterscheidet sich Trier sicherlich von Berlin, Neukölln oder so. Wobei ich nichts über die Cop Culture in Trier weiß, aber ein bisschen was über Neukölln. Und es ist, wie gesagt, es ist alternativlos. Ja? Polizisten sind Arbeiten zusammen und immer da, wo Menschen gemeinsam arbeiten, bildet sich sozusagen eine eigenständige Kultur heraus. Die Herausforderung besteht darin, dass die Leute, die da das Sagen haben, die ja auch den maßgeblichsten Einfluss auf diese Kultur haben, dass die sozusagen dafür sorgen, dass diese Kultur weitestgehend in Übereinstimmung mit dem Recht oder in kompletter Übereinstimmung mit den Menschenrechten ist. Dass man nicht immer streng nach Vorschrift handeln kann, ist völlig klar, aber das, was gemacht wird, darf eben bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Okay, also danke für das ergänzende Beispiel. Cop-Culture heißt eben nicht automatisch nur Nachteile für den Bürger, sondern oftmals sind es Verhaltensweisen, die zwar eben auch nicht ganz mit den Vorschriften übereinstimmen, aber letztendlich dann auch für den Bürger von Vorteil sein können. Aber wie gesagt, es gibt ganz klar beide Seiten. Die Cop-Culture ist eher männlich dominiert. Frauen sind ja in der Polizei mittlerweile gut angekommen, aber noch nicht so sehr lange. Und es gibt auch dazu schon Untersuchungen, sozialwissenschaftliche Untersuchungen, welche Rolle spielen heute Frauen in der Polizei. Oftmals versuchen sie noch, sich der Männerkultur anzupassen. Sie versuchen eben noch, damit sie, ich will jetzt nicht sagen, sie wollen die besseren Männer sein, aber sie versuchen sozusagen bei den Kollegen anerkannt zu werden und versuchen einfach mitzumachen und sich gut einzufügen und noch zu selten versuchen sie sozusagen da aus einer Frauenposition heraus Veränderungen anzugehen. Wie wird diese Cop-Culture adaptiert? Wenn junge Menschen eben in die Polizei reinkommen, hier gibt es eine Figur, die dabei eine große Rolle spielt, das ist der sogenannte Bärenführer. Das ist ein Polizeijargonbegriff, der nichts Böses ist, auch wenn er erstmal ein Bild assoziiert, das vielleicht nicht so toll ist. Der Bär, der da an der Nasenring rumgeführt wird, Tierquälerei etc. Aber es ist halt ein relativ alter Begriff. Es geht darum, dass einem Menschen, der also von der Schule in die Polizei reinkommt, ein erfahrener Beamter zur Seite gestellt wird, der ihm erstmal erklärt, wie es so langläuft. Und nun kommt es sehr darauf an, wie der agiert. Wenn der zum Beispiel sagt, vergiss erstmal alles, was sie dir auf der Schule beigebracht haben, das sind sowieso alle Trottel da, die Theoretiker, Sesselpupser, die keine Ahnung haben, dann ist das die Aussage und dann wird das sehr schnell dazu führen, dass der entsprechende junge Polizist, wenn er denn keine anderen Auffassungen hat, sich da sehr schnell einfügt oder aber nicht. Ja? Also die Qualität und die Vorgehensweise dieses sogenannten Bärenführers, also desjenigen, der einen neuen anleitet, spielt hier eine große Rolle. Und eine noch größere Rolle spielt für diese ganze Sache die sogenannte Gruppendynamik. Auch hier will ich nicht allzu sehr ausholen, nicht zu sehr in Sozialpsychologie reingehen, aber letztendlich, denke ich, wissen Sie alle, wie wichtig es ist, in einer Gruppe dazuzugehören und was man sozusagen auch machen muss, damit man in einer Gruppe dazugehört. Bei der Polizei ist das Ganze ja nochmal damit verknüpft, dass ich unter Umständen mein Leben davon abhängt, dass ich zu dieser Gruppe dazugehöre und dass die Mitglieder dieser Gruppe für mich mit einstehen. Ja, wenn ich in einer gefährlichen Einsatzsituation mich nicht auf meinen Nachbarn, meinen Partner, meinen Streifenpartner verlassen kann und er sich nicht auf mich verlassen kann, dann ist eventuell mein oder sein Leben in Gefahr. Und insofern gibt es gerade in der Polizei und vielleicht noch mal viel stärker als in anderen Berufsgruppen einen solchen Druck, sich entsprechend in die Gruppe einzufügen. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, was herrscht für eine Kultur, was herrscht für eine konkrete Cop-Culture in dieser Gruppe. Ich habe vor einem Jahr etwa in Berlin ein Seminar gemacht mit Polizistinnen, Polizisten aus sehr unterschiedlichen Bereichen, auch aus Einsatzhundertschaften. Und einer hat gesagt, der nicht mehr in der Einsatzhundertschaft war, sondern jetzt auf dem Abschnitt war, er hat gesagt, in der Zeit, als er in der Einsatzhundertschaft war, hätte er eigentlich jeden Tag Anzeigen gegen seine eigenen Kollegen schreiben müssen. Er hat jeden Tag Dinge erlebt, die rechtlich nicht in Ordnung waren. Und dann gab es andere Leute, die gesagt haben, also das können Sie gar nicht nachvollziehen, dass er das sagt, weil also bei Ihnen ist es eben überhaupt nicht so. Natürlich kommen auch bei Ihnen Dinge vor, die nicht in Ordnung sind, aber weitaus seltener und nicht jeden Tag. Und ich sage das einfach nur als zwei Schlaglichter, als zwei Belege dafür, dass es eben sehr unterschiedliche Cop-Cultures gibt, dass es eben Einheiten, polizeiliche Einheiten gibt, wo offensichtlich sehr viel im Argen ist hinsichtlich der Cop Culture und dass es auf der anderen Seite sehr viele polizeiliche Einheiten gibt, wo soweit erstmal alles in Ordnung ist. Gibt dann diesen Spruch fit in or fuck off. Ja, also entweder du machst mit oder du hast dich zu verpissen. Und die, die sich nicht anpassen wollen, die vielleicht nicht mitmachen wollen, sind dann ganz oft in Situationen, Polizistinnen und Polizisten Situationen, wo es ihnen sehr schlecht geht. Es gibt Beispiele, wo das dann bis hin zum Selbstmord führt, sogenannte Whistleblower, also Leute, die sozusagen Kollegen angezeigt haben wegen Rechtsverletzungen, dann entsprechend ausgegrenzt worden sind, gemobbt worden sind. Martin Herrnkind, ein Name, den Sie sich vielleicht auch merken sollten, gehört auch zur TECO-Polizei, ist selber auch Lehrer in Schleswig-Holstein an einer Polizeischule. Hat darüber seine Dissertation geschrieben, über dieses Schicksal sogenannter Whistleblower.